Damit möchte ich jetzt die erste Fragerunde gerne eröffnen. Und zunächst kommt der Kollege, der Abgeordnete Dr. Hans-Heinrich Jordan, CDU-CSU-Fraktion.
Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine Fragen, zwei Fragen hätte ich insbesondere an Herrn Professor Dietlein richten. Sehr geehrter Herr Professor Dietlein, ich hätte aus der Sicht des Agrarausschusses, sage ich einfach mal, Fragen, die sich beziehen aufs Jagdwesen. Wir haben ja eine breite Diskussion gehabt zur Entwicklung auch in diesem Bereich.
Herr Kollege, darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir zum Jagdwesen im dritten Teil fragen werden? Wir sind noch im ersten.
Noch dazu schon Stellung genommen hatte, dann ziehe ich das zurück und würde dann gerne das nachher nochmal machen, ja?
Das werden wir so machen.
Danke.
Dann hat jetzt das Wort die Frau Kollegin Ministerin Gönner, Baden-Württemberg.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich hätte zwei Fragen. Zum einen die erste Frage gerichtet an Herrn Professor Rutig, ob Sie vielleicht noch mal etwas deutlicher darauf eingehen könnten, was Sie unter dem Thema Gewaltenteilung, auch die Rechte Artikel 30, Artikel 70 und damit Berücksichtigung der Länder verstehen und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal erläutern könnten, was der Subsidiaritätsgedanke bedeutet. Ich habe den Eindruck, dass hier unterschiedliche Auffassungen auch der Sachverständigen vorliegen, was den Subsidiaritätsgedanken und die Definition betreffen. Ich habe eine weitere Frage an Herrn Professor Glöpfer zur Frage Erforderlichkeitsklausel Abfallrecht. Wie werten Sie das heutige Abfallrecht der Bundesrepublik Deutschland, das geprägt ist dadurch, dass bereits die Erforderlichkeitsklausel notwendig ist? Würden Sie mit mir übereinstimmen, dass es schon heute eines der modernsten, wenn nicht das modernste in Europa ist? Und ist dies im Zusammenwirken von Bund und Ländern geschehen und aus diesem heraus möglicherweise auch erkennbar, dass das nicht das Problem sein könnte, dann auch in Zukunft?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Horst Mayrhofer, FDP-Fraktion.
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte zwei Fragen an die beiden Sachverständigen, Herrn Professor Schmidt-Jorzig und Herrn Professor von Lersner. Und zwar zum einen die Frage der klaren Zuständigkeiten. Sehen Sie, dass durch die Föderalismusreform im Bereich Umweltrecht dieser Grundkanon, dem wir alle übereinstimmen, mit dem, dass nämlich die Zuständigkeiten klarer geordnet und entflochten werden, durch den vorliegenden Entwurf tatsächlich ermöglicht und verbessert werden im Vergleich zum Status quo? Und die zweite Frage, sehen Sie auch die oftmals genannte Gefahr der nachträglichen Durchlöcherung eines zu schaffenden UGBs, sozusagen einen Deckel, dessen Inhalt nicht für alle bindend ist?
Vielen Dank. Die nächste Frage hat Herr Kollege Professor Dr. Wolfgang Metling, Minister aus Mecklenburg-Vorpommern.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich hätte zwei Fragen an Professor Erbgut und an Professor Schrader. An Professor Erbgut die Frage, wie Sie das einschätzen, wie man angesichts der abweichenden Gesetzgebung einen negativen Wettbewerbs- oder jemand anders hat gesagt, Gestaltungsföderalismus verhindern kann. Das steht im Zusammenhang mit den Grundsätzen, die abweichungsfest sein sollen. Wo kann man diese Grundsätze fassen? Genauer fassen, als sie jetzt gefasst sind. Ich sehe allgemein etwas von Naturschutz bisher und dann sehe ich etwas in Protokollen weiter. Wie kann man das dann fassen? Wie ist das mit der Eingriffsregelung? Wie ist das mit der Landschaftsplanung, der Verbandsklage, Schutzgebietstypen und so weiter? Und die Frage an Professor Schrader. Halten Sie angesichts der geplanten Kompetenzverteilung das Angehen eines Umweltgesetzbuches überhaupt für erstrebenswert? Weil Sie haben ja dargestellt, es bleibt relativ wenig übrig, sollte man dann die Anstrengung überhaupt unternehmen?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Kollegin Petra Bierwirt, SPD-Fraktion.
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht an Professor Koch und an Herrn Professor Erbgut. Ziel dieser Reform ist ja auch die Vereinfachung des Umweltrechts und Genehmigungen aus einer Hand, gerade auch für die Wirtschaft. Sehen Sie das denn mit dem vorliegenden Entwurf gewährleistet, dass wir hier eine Vereinfachung gerade für Unternehmen und Investoren auf den Weg bringen können? Und die Frage an Professor Erbgut, es gibt ja auch Planungen, die länderübergreifend gehen, gerade im Bereich der Verkehrswege. Sehen Sie denn hier mit dem vorliegenden Entwurf eine Beschleunigung und Vereinfachung dieser Vorhaben gewährleistet?
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde geht an den Kollegen Michael Brandt, CDU-CSU-Fraktion. Gut, dann kommen wir zur Beantwortung und beginnen bitte mit Herrn Professor Dietlein zur Frage von, das ist zurückgestellt, also beginnen wir mit Professor Erbgut zur Frage der Kollegen Medling und Bierwirth.
Ja, Entschuldigung, es ging um die Frage, inwiefern hier negativer Wettbewerb verhindert werden kann, beziehungsweise spiegelbildlich dazu, wie es mit den abweichungsfesten Kernen ausschaut, ob man die genauer fassen müsste. Ich will mich da nicht in diese Diskussion einbringen, die Länder werden abweichen, sie werden nach unten abweichen oder werden nach oben abweichen, dazu will ich gar nichts sagen. Es ist jedenfalls die Möglichkeit der Abweichung eröffnet. Was da und in welchem Umfang davon Gebrauch gemacht werden wird, ist eine andere Frage. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Und wenn man so etwas regelt, muss man diese Möglichkeiten dann auch einkalkulieren, sonst soll man diese Regelung lassen. Von daher, ein solches ist grundsätzlich eröffnet. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob vielleicht die abweichungsfesten Kerne hier grenzziehend wirken. Ich sehe das nicht sehr weitreichend. Es ist schon angesprochen worden. Die abweichungsfesten Kerne sind relativ vage formuliert worden. In der Gesetzesbegründung, es ist ja nur eine Begründung des Gesetzentwurfs, sind diesbezüglich mehr oder minder allgemeine Aussagen zu finden oder Hinweise auf den Koalitionsvertrag. Das alles macht es nicht präzise und gerade im Beispiel des Naturschutzrechts ist ja auch schon andiskutiert worden. Was sind denn Grundsätze des Naturschutzes? Ist da Paragraph 2 gemeint? Das wäre mehr rechtstechnisch im engeren Sinne oder sind da weitere Instrumente? All das oder was sind Grundsätze des Meeresnaturschutzes? Ist das nur Paragraph 38 BNHG oder auch 34 oder weitergehende? Das alles ist völlig offen und darin sehe ich auch eine große Gefahr. Zumindest, dass die Dinge ständig im Streite sich befinden werden und von daher hier letztlich die Sache, nämlich Umweltschutz und Naturschutz, und worum es gerade geht, nicht zügig vorankommt.
Vielen Dank. Dann hat jetzt das Wort Herr Professor Koch zur Frage von Frau Bierwirth.
Ja, Sie fragen nach der Genehmigung aus einer Hand, ob ein UGB mit einer solchen Regelung geschaffen werden könnte, nach den jetzt vorgesehenen Regelungen. Darauf muss man antworten, zunächst im Wesentlichen ja. Die Antwort bedeutet, vor der Öffnung der Zugriffsrechte hat eben durch die jetzt vorgesehene Regelung der Bund ja die Möglichkeit, sowohl Luft- wie anlagenbezogenen Lärm, wie wasserwirtschaftliche Aspekte, wie naturschutzrechtliche, wie die Eingriffsregelung und abfallwirtschaftliche zu regeln. Wobei beim Abfallwirtschaft die Erforderlichkeitsklausel steht und wo sie Schwierigkeiten bereiten könnte, denn für die Anlagen, genehmigungsbedürftigen Anlagen gehören abfallwirtschaftliche Verpflichtungen auch zentral zu den Grundpflichten, gegenwärtig auch schon im BIMSCH und so wird es bleiben. Das wird schwer vorherzusehen sein. Also dafür sollte man jedenfalls am Abfallrecht die Erforderlichkeitsklausel streichen. Und soweit ich das sehe, ist das ja weitgehend auch in den Sachverständigen Konsens gewesen. Der zweite Punkt ist, was ändert sich, wenn die Länder von anderen Regelungen Gebrauch machen? Da gibt es eben die zwei Möglichkeiten, die immer gesprochen worden sind, ohne dass wir einer den Vorrang geben wollen. Die Länder würden noch gerne weitere Anforderungen aufgrund regionaler Gegebenheiten in einem Land normieren, etwa im Wasser-, im Abfallrecht. Dann kämen neue Anforderungen dazu, die sie, da es ihre eigenen Gesetze sind, auch selbst vollziehen. Und insofern wäre eine neue landesrechtliche Gestattung erforderlich. Ich sehe aber im Moment keine solchen Bestrebungen. Der zweite Punkt ist, die Länder könnten vielleicht auf bestimmte Anforderungen verzichten wollen, zum Beispiel im Bereich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen. Ich sehe da Bestrebungen, zum Beispiel die Eingriffsregelung darauf zu beschränken, dass sie ausschließlich finanziellen Ersatz leisten muss und nicht Ersatz in Realität. Wenn die Länder solche einzelne Länder solche Regelungen treffen würden, die vom Bund abweichen, dann sehe ich mit der, ja, im Grunde genommen muss man sagen, die Länder erteilen ja Genehmigung als Verwaltung in eigener Angelegenheit von Bundesgesetzen, und in dem Rahmen haben sie natürlich die Möglichkeit, ihr eigenes Recht in dem jeweiligen Bundesland inklusive mit zu prüfen. Allerdings, wir müssen noch genauer reingucken leider, die BIMS-Genehmigung hat ja eine weitreichende Konzentrationswirkung. Die müsste dann auch so ausgestaltet werden, dass solche landesrechtlichen Abweichungen damit erfasst würden, im jeweiligen Bundesland. Das ist die Antwort.
Vielen Dank. Kommt jetzt Herr Professor Freier von Lersner zur Frage von Herrn Meyerhofer.
Ja, das war die Frage der Zuständigkeiten. Das ist meines Erachtens nicht stark berührt, da jetzt schon ja die Vollzugszuständigkeiten, wenn das gemeint war, Sache der Länder ist, vom Atomrecht mal abgesehen, sodass auch das Bundesrecht durch die Länder zu vollziehen ist. Dass es da Probleme gibt, ist bekannt. Ich habe das schon angedeutet, wegen der Wirtschaftsabhängigkeit regionaler Behörden, um es mal so zu formulieren, dass wenn ein Großunternehmen da ein bestimmtes Problem hat, es zweckmäßig ist, die zuständige Behörde nicht dem Landratsamt oder Regierungspräsidium zu überlassen, sondern nach Möglichkeit zu zentralisieren bei der Landesbehörde. Aber man braucht deswegen hier von Bundes wegen die Zuständigkeit nicht nennenswert ändern. Was die Durchlöcherung des UGB anlangt, die Sie angesprochen haben, das ist klar, das ist eine Durchlöcherung dieser Ausnahmebedingungen oder Ausnahmemöglichkeiten, und deswegen sehe ich darin eine erhebliche Verschlechterung der Chance eines Umweltgesetzbuches. Danke.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Professor Rothig auf die Frage der Kollegin Gönner.
Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben mit Gewaltenteilung und Subsidiarität in der Tat die zwei Kernbegriffe der gesamten Diskussion angesprochen. In meinem Vortrag habe ich mich beschränkt auf die Darstellung der Verteilung der bisherigen Rahmengesetzgebung. Das heißt, selbstverständlich den Grundsatz der generellen Zuständigkeit von Bundesländern, sofern nichts anderes bestimmt ist, unangetastet gelassen und selbstverständlich auch nicht dazu Stellung genommen, dass ich es für sinnvoll halte, wie es in dem Entwurf geschehen ist, auch im Bereich Umwelt einige Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz zuzuordnen. Da kann man über Details, Herr Dieklein hat insbesondere eines der Problemfälle schon angesprochen, im Emissionsschutzrecht noch reden. Das war nicht mein Thema. Ich bezog mich auf die bisherige Rahmengesetzgebung, wo ich eben genau sagen würde, dass der Grundsatz des Bundesstaates und auch letztlich ein Subsidiaritätsprinzip, zu dem ich gleich noch mal komme, es erfordern, für die Länder Abweichungsmöglichkeiten zu eröffnen. Ich halte es für verfassungsrechtlich, wahrscheinlich sogar verfassungswidrig, wenn man sie dann sozusagen zur Abteilungsleiterin im Bundesumweltministerium, im Außendienst umfunktionieren würde. Das ist zunächst einmal dieser Hintergrund. Das Subsidiaritätsprinzip ist bei mir vor allem dort aufgetaucht, wo ich mich mit etwas ausführlicher in der Langfassung auseinandergesetzt habe, mit der Frage von Grenzen der Abweichungsgesetzgebung. Ich halte die abweichungsfesten Kerne für ein problematisches Institut, nicht zuletzt, weil man also a, die Auslegung sehr schwierig ist, weil wir dann das Bundesverfassungsgericht nicht mehr nur als oberstes Amtsgericht, sondern auch als oberstes Verwaltungsgericht etablieren, indem es dann Detailfragen des Umweltrechts, die nun mal für die Gesetzgebungskompetenz relevant würden, heranziehen. Für mich ist es eben so, dass ich da darauf vertrauen würde, dass jedenfalls in den materiellen Fragen die Abweichungsrechte der Länder rechtlich sowieso schon begrenzt sind und dass sie sich im anderen verfassungsimmanent aus Prinzipien, allgemeinen Prinzipien ergeben. Ich habe dann Bundestreue und Subsidiarität genannt. Natürlich muss es so sein, dass bei planerischen Entscheidungen die Verantwortung für die Gesamtplanung des Bundesgebietes nicht bei einzelnen Bundesländern liegen kann. Das wird aber wohl auch nicht jemand ernsthaft in Frage stellen. Es ist nur so, dass wir dann im Modell der Abweichungsgesetzgebung, das ist aus meiner Sicht gerade der entscheidende Vorteil, erstens vermeiden, dass das Bundesverfassungsgericht zunächst einmal über die Verfassungsmäßigkeit des Bundesgesetzes entscheiden muss. Das heißt, ein zunächst ergehendes Bundesgesetz ist verfassungsgemäß, unabhängig von der Erforderlichkeit. Und erst wenn die Länder abweichende Regelungen treffen, müssen wir dann an den konkreten Fällen, also nicht abstrakt mehr, beurteilen, ob hier möglicherweise die Länder eingegriffen haben. Und dann erscheint mir das Subsidiaritätsprinzip flexibler als das Erforderlichkeitsprinzip und letztlich auch ein Prinzip, das wir gerade im Umweltrecht ja von Europa her schon haben, sodass es uns dort keine neuen Maßstäbe aufzwingt. Und dann halte ich also das für ein insgesamt flexibleres, einfacheres Modell, was aber gleichzeitig sowohl den Bedürfnissen der schnellen Umsetzung des Gemeinschaftsrechts Rechnung trägt, andererseits aber auch den Bedürfnissen der Länder. Und die Abweichungsbefugnisse in irgendein gesetzgebungshektisches 6-Monats-Verfahren zu bringen, halte ich in dem Kontext für verfassungsrechtlich schwierig. Der Bundestag, dem man sagt, er darf keine Gesetze schneller als 6 Monate in Kraft setzen, obwohl möglicherweise die Umsetzungsfrist schon abgelaufen ist. Den Ländern, denen man natürlich keine Verwirkung von Gesetzgebungsrechten unterstellen kann. Also auch ein Bundesland, das in 6 Monaten keine Regelung getroffen hat, kann aus welchen Gründen auch immer natürlich irgendwann später mal eine treffen, sodass der Vorteil nicht allzu groß ist. Und im Übrigen noch ein letzter Hinweis. Wir haben sowas Ähnliches in verfassungsrechtlich derzeit bedenklicherweise, beispielsweise im Raum Ordnungsrecht, wo der Bund Rahmenvorschriften über Übergangsvorschriften vorläufig in Kraft gesetzt hat. Das ist ja dann genau das, was hier passiert. Es ist bisher in der Tat verfassungsrechtlich fragwürdig, ob das mit der Rahmengesetzgebung geht. Das würde gehen. Und wenn den Ländern die Vorschriften passen, wenn also der Bund ein sinnvolles Gesetz gemacht wird, dann stellen sich in der Tat die Probleme nicht. Und das ist dann eine Art von Wettbewerb zwischen Bund und Ländern, der dem Umweltschutz meines Erachtens auch nur dienen kann. Indem nämlich, wenn der Bund eine sinnvolle Gesamtregelung getroffen hat, kein Land abweichen wird. Wenn die Länder partielle Verbesserungsmöglichkeiten sehen, dann macht es auch Sinn, wenn die das zunächst mal ausprobieren. Dann kann der Bund ja immer noch in einem späteren Stadium wieder darauf reagieren.
Vielen Dank. Jetzt antwortet bitte Herr Professor Schmidt-Jorzig auf die Frage von Herrn Mayrhofer.
Erste Frage, ob und inwieweit eine Entflechtung der Regelungsverantwortlichkeiten durch die Reform gelingt oder durch den Entwurf gelungen ist. Hier war man im Grundsatz auf einem guten Weg, nämlich Abschaffung der Rahmengesetzgebung. Aber man hatte es versäumt, was möglicherweise den Kompromisswegen geschuldet war, die dann geschlossen, die Materien der bisherigen Rahmengesetzgebung, soweit sie für das Umweltrecht maßgeblich waren, geschlossen auf die beiden noch übrig bleibenden Gesetzgebungskategorien, ausschließliche Gesetzgebung des Bundes und oder konkurrierende Gesetzgebung des Bundes zu verteilen. Stattdessen hat man die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes aufgesplittet in 3, wie ich vorhin schon angedeutet habe, jedenfalls nicht deutlich voneinander unterschiedenen, aber in der rechtlichen Tiefen und Folgewirkung bis hin zu den entsprechenden Prozessen in Karlsruhe doch ausgesprochen problematischen Kategorien. Ich sage es noch einmal, das eine ist die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes mit Bindung an Erforderlichkeitsklausel. Das zweite ist die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes ohne Bindung an Erforderlichkeitsklausel und ohne Abweichungsmöglichkeit der Länder. Und das dritte schließlich die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes ohne Bindung an Erforderlichkeitsklausel, aber mit Abweichungsmöglichkeit. Und dieses letzte typische Verkomplizieren hat, finde ich, die sinnvollen Wege hin auf eine Entkoppelung und Entflechtung der Zuständigkeiten denn doch so ein bisschen konterkariert. Im Fußball würde man sagen, insbesondere nach dem Champions League Endspiel gestern, Thierry Henry, schön im Wollen, aber leider im Vollzug doch etwas begrenzt. Der Schuss ging vorbei. Zweite Frage, Gefahr der Durchbrechung eines UGB. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir müssten zu dieser Frage erstmal definieren, was wir denn mit diesem schönen Stichwort UGB eigentlich meinen. Manche sprechen von dem Umweltgesetzbuch, Es gibt kein solches. Also wollen Sie den alten Gesetzentwurf noch einmal zum Maßstab nehmen? Oder manche sprechen von einem Umweltgesetzbuch. Also wenn ich das mal zum Anlass nehme, überhaupt zu fragen, was könnte denn an Umweltgesetzbuch jetzt noch erlassen werden, wenn denn diese neuen Zuständigkeitsregelungen in Kraft treten, dann ist das eigentlich nur das, was von den Abweichungsmöglichkeiten im neuen 72.3 ausgenommen ist, also das, was da im 72.3 Nummer 2 bei dem Naturschutz- und Landschaftspflege in Klammern gesetzt wird, also die Grundzüge des Naturschutzes und so weiter und dann der Klammer, also Ausnahmeteil aus dem Wasserhaushalt in Nummer 5. Wenn dann die Schutzfrist immer unterstellt, es kommt ein solches Umweltgesetzbuch zustande, abgelaufen ist, also 2010, dann in der Tat könnte, soweit dort Dinge drin sind, die nicht von der Abweichungsmöglichkeit ausgenommen sind, abgewichen werden seitens der Länder. Und hier muss ich noch einmal deutlich sagen, das, was immer mit dem Stichwort abweichungsfeste Kerne beschrieben wird, findet nirgendwo im Text des Grundgesetzes einen Anhalt. Das kann man ja reinschreiben, weil es als Gesetzgeber oder verfassungsändernder Gesetzgeber so gewollt war. Aber wenn es erlaubt ist, zitiere ich die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Maßgeblich für die Auslegung einer Verfassungsvorschrift ist der in dieser zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers und nicht der subjektive historische Wille der Gesetzesverfasser. Also wenn wirklich abweichungsfeste Kerne erwünscht sind, was immer das im Einzelnen dann sein könnte, dann muss es in den Text rein und darf da nicht irgendwo hinten als freundliches Wort in der Begründung drinstehen, um das sich nachher ein ernsthafter Interpret gar nicht kümmern muss. Danke.
Vielen Dank. Zum Schluss dieser Antwortrunde Herr Professor Schrader auf die Frage des Kollegen Professor Mädling.
Ja, ich will dem gern vorgreifen. Ich glaube, es waren auch noch Herr Klöpfer und Herr Erbgut dran. Aber zu der Frage, Herr Minister, ob das Angehen eines Umweltgesetzbuches überhaupt noch erstrebenswert ist aus meiner Sicht. Als erste Reaktion ist man emotional dabei, weil das Angehen jetzt eines schon ist seit 20 Jahren. Ja, wo man miterlebt hat, dass es wirklich sehr, sehr gute Gründe gibt, dieses Umweltrecht, was wir haben, was verworren ist, was zersplittert ist, zu vereinfachen, zu vereinheitlichen, zu konsolidieren. Das passt sehr gut in die heutigen Überlegungen auch von Bürokratieabbau, in Vollzugsverbesserungen. Ja, also da in die Richtung ist das Thema heute so aktuell wie vor 20 Jahren. Aspekt, der heute im Vordergrund steht und dann, wo ich dann auch von der Ratio her jetzt mir nochmal Gedanken gemacht habe, ist, wie es jetzt hier aufgestellt wurde, nämlich so, wie man in Deutschland traditionell an Umweltschutz heranging, anlagenbezogenes Recht. Ja, anlagenbezogenes Recht ist der Kern und da insbesondere das Emissionsschutzrecht. Von dem her denkt man in Deutschland, das will man jetzt zum Umweltgesetzbuch erster Teil oder Vorhabengenehmigung machen. Und da ist sicherlich auch in diesem Sinne Potenzial, was ich eben gesagt habe. Mein Punkt ist aber, wir werden uns damit keinen Gefallen tun, nur darauf hinbezogen, diese Verfassungsänderung auf den Weg zu bringen. Wir haben nämlich auf der europäischen Ebene, die uns dann eine Situation, die uns eine ganz andere strukturelle Vorgaben bringt, in planerischen Instrumenten, in integrierten Instrumenten, in akteursbezogenen, in verfahrensbezogenen Instrumenten, also nicht anlagenbezogen aufgebaut und gedacht. Das muss man auch umsetzen in Deutschland. Wie will man das aber machen, wenn wir jetzt eine Kompetenzgrundlage haben, die vor allem vom Anlagenbezug her weiterdenkt? Also wir tradieren hier das, was aus 1845 preußische Gewerbeordnung rüberkommt, jetzt noch im 21. Jahrhundert. Da sehe ich eben das Problem, dass wir das, was man unter Umweltgesetzbuch jetzt weitersehen kann, dass wir auch generell im Umweltrecht über die Anlagen hinaus zu Vereinfachung, zu Konsolidierung kommen müssen, eben nicht mehr erreichen kann, wenn wir nicht auf Bundesebene dann diese Möglichkeiten haben, das auch mit unterzubringen. Beispielsweise das Recht der erneuerbaren Energien, des sparsamen Energieverbrauchs ist etwas, was sich jetzt nicht unter Recht der Energiewirtschaft oder Recht der Wirtschaft oder Luftreinhaltung ohne weiteres subsumieren lässt. Wie will man denn dann europäische Richtlinien integrieren, die sich mit Energieverbrauchskennzeichnung befassen? Wie will man angesichts der Erforderlichkeitsklausel im Abfallrecht sagen, bei all den Details von einer Batterieverordnung und Altautoverordnung, dass da unbedingt bundeseinheitliche Standards sein müssen? Das kann man vielleicht im Bundesverfassungsgericht so nicht deutlich machen. Und das Ganze wird also weiter wegen des Verfahrensbezugs des Europarechts unter die Zustimmungspflicht laufen, Artikel 84, damit wir ohne Abweichungsrecht in dem Bereich sind. Das heißt, wir werden da weiterhin diese Verantwortungsteilung sowieso haben. Und wenn wir den Standard haben, auch nur beim Umweltgesetzbuch 1, dann haben wir dann die unklare Fassung, Herr Schmidt-Jorzik hatte es deutlich gemacht, selbst das, was steht im Entwurf, Artikel 72, ist noch nicht mal etwas, was für die Vorhabengenehmigung als solche ausreichend ist. Denn die Eingriffsregelung ist nun etwas, was auf die Anlagen mit abzielt und deren einheitlicher Implementierung und Überwachung mit bezieht. Und diese Eingriffsregelung ist nicht als abweichungsfester Kern mit dabei. Das heißt, auch da ist der Vorschlag in sich nicht stimmig, inkonsistent. Sodass ich insgesamt sage, wenn man das Umweltgesetzbuch als Ganzes sieht und das Umweltrecht eben als Ganzes weiterentwickeln will, vor den Herausforderungen, die wir heute haben, dass wir das nicht mehr auch so rein autonom deutsch denken können, dann muss man einen anderen Ansatz nehmen und dann sagen, wir müssen einen einheitlichen Kompetenztitel Recht des Umweltschutzes haben. Das alleine jetzt führt uns absehbar zu Konflikten, die mit dem Europarecht auftreten und wo wir dann verfassungsrechtliche und Bund-Länder-Streitigkeiten heraufprovozieren. Und insofern würde ich dann sagen, dass das Gesamtangehen UGB auf dieser Basis für mich dann nicht mehr erstrebenswert wäre.
Vielen Dank. Ich eröffne dann die zweite Fragerunde und das Wort zur ersten Frage hat der Kollege Dr. Schnappauf, Minister aus Bayern. Wir haben bezogen auf die Art und Weise, wie wir das abhandeln, uns auf Spielregeln verständigt und auf die Antworten der Kollegen, die sich hier gemeldet haben. Wir rufen die Sachverständigen nicht zweimal auf und so war das hier notiert und insofern müssten wir es ansonsten in der zweiten Runde, wenn es da noch Unklarheiten gibt, nachher wiederholen. Sie hatten doch das Wort vorhin. Gut. Das war hier anders notiert. Dann rufe ich Sie gerne nochmal auf. Herr Professor Erbgut, in der Reihenfolge wären Sie vorhin dran gewesen. Dann beantworten Sie bitte noch die Frage von Frau Körner.
Mein Name ist Klöpfer.
Herr Professor Klöpfer. Ja.
Jetzt noch Saft bekomme.
Also ehe sich Irrtümer hier festfressen. Natürlich wird für das UGB die Kompetenzlage besser. Da kann man überhaupt nicht dran zweifeln. Und Herr Schrader, ist ein schlichter Irrtum, dass eine Reduktion auf die integrierte Vorhabengenehmigung geplant ist. Das Ding heißt UGB 1. Es geht um eine schichtmäßige Realisierung, nicht auf eine Reduktion. Und dann sind wir uns vielleicht einig. Also die Kompetenzlage für dieses wichtige Ziel Gesamtkodifikation wird unzweifelhaft verbessert. Hier würde ich auch Herrn Schmidt-Jorzig nicht zustimmen, dass die Abweichungsgesetzgebung dies nicht ermöglicht. Natürlich bleibt ein Bundesgesetz möglich, bloß dann sind punktuelle Abweichungen da und dann habe ich das UGB und das hat dann Variationen vielleicht in den paar Paragraphen, wo die Abweichung kommt. Aber selbstverständlich ist der grundsätzliche Erlass möglich. Die Frage von Frau Minister Gönner ist sehr interessant, nämlich die Frage, wir haben doch ein tolles Abfallgesetz und das ist unter der bisherigen Erforderlichkeit entstanden. Der Ansatz ist ja richtig. Wir haben das ganze Umweltrecht in der Bundesrepublik bisher geschaffen, weitgehend unter dieser Erforderlichkeitsklausel. Nur das Problem ist etwas komplizierter. Das Abfallbeseitigungsgesetz als erster Schritt in der Bundesrepublik Deutschland war 1972. Die Verfassungsänderung, wie es hier geht, ist 1994 und die Erkenntnisse des Bundesverfassungsgerichts vom alten Pflegeurteil ist nach 2000. Das heißt, die Frage konkret gestellt ist die, ob die veränderte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts heute noch das Abfallrecht in seiner in der Tat sehr respektablen Form ermöglichen würde. Und um dieses Risiko nicht einzugehen, das Bundesverfassungsgericht hat seine Meinung geändert, um dieses Risiko nicht einzugehen, ist erwägenswert, die Erforderlichkeit hier nach meinem Vorschlag wegzunehmen und zu ersetzen durch Abweichungsrechte. Ich finde, was hier gesagt worden ist, teilweise relativ unpolitisch, nämlich die Kritik an den Abweichungsgesetzen. Das sind doch Kompensationen für den Verlust der Rahmengesetzgebungszuständigkeiten der Länder. Es sind Austauschprozesse, die man organisieren muss. Und deswegen scheint es mir sinnvoll zu sein, zu substituieren hier eventuell die Erforderlichkeit bei der Abfallwirtschaft durch Abweichungsrechte. Dann haben Sie eine einheitliche Form. Es ist möglich, einheitlich zu regeln, aber die Länder könnten im konkreten Fall abweichen. Im Übrigen möchte ich auch davor warnen, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als einen Betonblock zu nehmen, der nicht veränderbar ist. Das Altenpflegerecht, Juniorprofessorenurteil, ist ja das Ergebnis einer Veränderung. Wer sagt es uns, dass dies immer unverändert weitergehen muss? Nur um dieses Risiko abzufedern, empfehle ich das. Ob das Bundesverfassungsgericht an seiner relativ rigiden Rechtsprechung festhält, wenn es eine gelungene Föderalismusreform gibt, bleibt abzuwarten. Und insbesondere scheint mir ein Argument zu wenig bisher bedacht zu sein, dass das Bundesverfassungsgericht bisher auch nicht zu entscheiden hatte. Ist ein Kodifikationsprojekt als solches ein Grund für die Erforderlichkeit? Das haben wir an anderen Kodifikationen auch. Wird wohl vom Bundesverfassungsgericht noch zu entscheiden sein. Wahrscheinlich ist ein gewisser Pendelschlag auch zurück. Aber um dieses Risiko nicht einzugehen, sollte man erwägen, hier die Erforderlichkeit für Abweichungsbefugnisse einzutauschen. Diese Abweichungsbefugnisse sind Substitutionen für andere Rechte. Die verlorenen Rahmengesetzgebungszuständigkeiten hatte ich angesprochen, aber auch die Zustimmung, wie wir an der Konstruktion des 84 ja sehr deutlich sehen. Man kann die Länder auf verschiedene Weise ins Spiel bringen und beispielsweise scheint mir das Abweichungsgesetz eine auch landtagsfreundliche Abweichung zu sein. Also insgesamt ist dieses so schlüssige Argument, wir haben ja ein ganz tolles Abfallgesetz, trotz der bisherigen Erforderlichkeitsregelung doch ein bisschen differenzierter zu betrachten.